BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. Und heute sage ich, da spielt die Musik. Um Musik in Bayern geht's heute. Und da gibt's eine gerade eben eröffnete, wunderbare, großartige Bayerische Landesausstellung 2026. Wie schön, dass es diese Landesausstellung gibt. Und die dieses Mal zu einem Thema, das uns alle beschäftigt. Musik in Bayern. Und Musik auch aus Bayern, in ihrer ganzen Bandbreite, in ihrer ganzen Vielfalt, im Toniversum, in Freyung, ist das Musikland Bayern in seiner ganzen Vielfalt zu erleben. Berühmtes und Unbekanntes, Neuentdeckungen und Kult, Ungewöhnliches, Traditionelles. Ja, und was es noch alles gibt, das werden uns gleich meine Gäste erzählen. Projektleiter Peter Wolf und Organisator Roland Ponkratz, die stellen uns gleich das Programm vor. Und ich glaube, da werden uns 2 Stunden knapp. Herzlich grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu meinen Gästen, Dr. Peter Wolf und Roland Ponkratz. Und ihr müsst euch jetzt selber vorstellen, wer welche Funktion hat. Und wir haben jetzt ausgemacht, wir duzen uns, da ratscht sich's leichter. Grüß Gott und habe die Ehre.
Servus, ich bin der Peter Wolf, ich bin der Projektleiter und Kurator der Ausstellung. Das heißt, meine Aufgabe war es im Haus der Bayerischen Geschichte, diese Ausstellung mit zu konzipieren, mit Kolleginnen und Kollegen und umzusetzen in Freyung.
Und der Roland Ponkratz, früher auch Moderator hier im Bayerischen Rundfunk.
Genau, ich bin der Roland Ponkratz. Ich bin der musikalische Leiter an der Volksmusikakademie in Freyung und habe ein bisschen den Anstoß dazu ergeben, dass so eine bayerische Landesausstellung zum Thema Musik nach Freyung kommen kann und dort dafür konzipiert wird, und haben jetzt ein bisschen um die Rahmenbedingungen gekümmert vor Ort. Rahmenprogramm sagen wir eigentlich gar nicht, sondern das Live-Musikprogramm dazu ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen.
Das ist ein schöner Mist, den ihr da fabriziert habt. Das ist eine tolle Ausstellung. Ich habe es noch nicht gesehen. Die ist erst am Freitag eröffnet worden, habe jetzt aber gerade in den Katalog in der Hand. Der riecht noch so frisch. Der kommt direkt aus der Druckerei. Und das ist so beeindruckend, was alles zur Musik in Bayern und Musik aus Bayern gehört. Vom Zwiefachen bis zu La Brass Banda, von Liesl Karlstadt bis zu Roy Black. Spielen wir jetzt alles. Wart ihr selber ein bisschen überrascht, was da so alles zusammenkommt, wenn man so eine Ausstellung konzipiert, Peter?
Ja, freilich. Bayern ist Vielfalt, das haben wir schon gewusst. Aber wie viel eigentlich da drin steckt, das war uns am Anfang, glaube ich, nicht klar. Und wir wollen für unsere Besucher und Besucherinnen und Besucher natürlich ein tolles Erlebnis bringen in allen Musikstilen, die gehört werden. Denn es geht nicht nur um Volksmusik, es geht genauso um Rock, Pop, Jazz und es geht genauso natürlich um Klassik. Und dass das alles zusammenkehrt, das wird man in Freyung, wenn man hinfährt, erleben. Und das hat uns natürlich auch begeistert, dass man die ganze Bandbreite der Musik findet. Jeder soll was mitnehmen aus Freyung und jeder soll seinen Spaß haben.
Und es gibt ja viel zu hören, der Bayerische Rundfunk ist ja auch beteiligt, und viel zu sehen, und dann habt ihr so wirklich fast die ganze Palette abbilden können. Aber wart ihr dann beide selber überrascht, was es alles gibt, wenn man so eine Ausstellung zusammenträgt als Kurator?
Ja, das Wichtige ist eigentlich für uns gewesen von Anfang an, dass wir gesagt haben, das ist eine besondere Ausstellung, weil normalerweise gibt es in Ausstellungen viel zu sehen und wenig zu hören. Manchmal sind Ausstellungen auch recht stille Angelegenheiten. Und das ist natürlich bei der Ausstellung ganz anders, weil das Hören ist genauso wichtig wie Sehen. Das war auch eine Herausforderung. Mhm. Darum ist der Bayerische Rundfunk für uns wichtig gewesen, wie auch andere Institutionen, um einfach die Möglichkeit zu bieten, ganz viel auch hören zu können in der Ausstellung. Wir haben sehr viele Elemente dabei, Filmelemente. Wir haben ein großes Spektakel. Da werden wir sicherlich noch auf die einzelnen Sachen zurückkommen. Und deshalb war die Zusammenarbeit mit Roland Ponkratz auch so wichtig, der Musiker ist, damit wir diese Ausstellung eben nicht nur klassisch als Sehausstellung konzipieren, sondern auch als Hörausstellung.
Das ist ja dann auch ein Erlebnis, und dann reflektiert man auch so über sein eigenes Leben und denkt, mit welcher Musik bin ich eigentlich schon durchs Leben gegangen, also die Musik des eigenen Lebens. Roland, du bist ja eh Volksmusiker und wir spielen ja gleich Musik von deiner Gruppe, aber man ist ja fast alle von uns sind ja so mit dem Radio aufgewachsen.
Ja klar, also jeder Musik, sagen wir so, umgibt einem ja einen ganzen Tag. Man kann ja der fast nicht auskommen, weil überall genau klingt was und wird was, zum Klingen gebracht. Manchmal ist im ersten Moment für gar nicht Musik, sondern man entdeckt erst später, dass da Klänge dahinter stecken, dass manches bewusst ist, manches unbewusst. Und ich glaube, das ist auch so eine Stärke von der Ausstellung, dass die viel von dem bewusst macht, was man ganz alltäglich immer hinnimmt, dass das so ist, und jetzt plötzlich wird es ein bisschen auf ein Schild gehoben und ich schaue mir es einmal genau an, was ist das, welche Zusammenhänge gibt es da, welche Leute stecken dahinter, weil Musik entsteht ja nicht einfach so, sondern da stecken immer Leute, Komponisten, Interpreten dahinter, und das ist schon mal ganz spannend, die Musik praktisch mit denen ihre Lebensläufe zum Teil in Verbindung zu bringen.
Und diese Vielfalt wird einem, glaube ich, dann erst bewusst, wenn man sich so intensiv beschäftigt, wenn man etwas vermitteln will, was ihr beide ja wollt, aber zum Beispiel zu Zeiten unserer Großeltern, Urgroßeltern, wo noch nicht mal das Radio erfunden war, das gibt es ja gerade erst 102 Jahre, hat man Musik eigentlich nur gehabt, wenn man selber musiziert hat, auf Festen oder in der Kirche. Und jetzt gibt es ja so viele Möglichkeiten, Musik zu hören, fast zu viele. Und dann ist so eine Landesausstellung, glaube ich, schärft auch die Sinne dafür, was es alles gibt und wie sich die Epochen auch verändert haben.
Auf alle Fälle. Also man kriegt ein bisschen den chronologischen Ablauf mit. Wie hat sich das eigentlich wirklich entwickelt? Was fußt auf was? Und wer hat von wem vielleicht auch abgeschrieben oder sich dort Anregungen geholt? Aber jetzt nicht nur im Laufe der Zeit, sondern auch länderübergreifend. Also was haben die Bayern vielleicht mal aus den umliegenden Regionen aufgenommen und weiterentwickelt für sich oder adaptiert? Und genauso umgekehrt, was haben die Bayern vielleicht in die Musikwelt hinausgeschickt? Ob jetzt dann das die großen Orchester sind oder ob das bestimmte Melodien sind, die dann woanders wieder aufgenommen worden sind und weiter verwurstet worden sind und dort wieder was Neues draus geworden ist.
Aber das ist ja wie bei der Sprache, das sind ja fließende Übergänge.
Genau, es ist immer, Musik ist ja eigentlich Sprache. Also das Wichtigste, glaube ich, an Musik ist, dass das von jedem Person einzeln ausgeht. Also ich kreiere meinen eigenen Rhythmus, das macht mein Herzschlag, da geht es schon los und das ist der eigene Ton. Und jeder, noch bevor er irgendwas anders tut, fängt ein mit einer musikalischen Äußerung an, die jetzt allen Eltern nicht unbedingt gefällt, aber es ist der erste Schrei. Und der wird halt dann weiterentwickelt, bis er sich so anhört, dass alle gern hören.
Also du spielst ja zum Beispiel eine Harfe, das ist ein angenehmes Instrument. Ich habe es bloß noch nie gehört, wenn es jemand übt. Ich habe es nur mal gehört, wenn es jemand spielt. Wie fing denn dein Musikleben an? Haben deine Eltern auch Musik gemacht? Weil du bist ja Vollblutmusiker.
Bei mir war es so, mein Vater hat viel Musik gemacht und bei uns sind viele Musikschüler aus- und eingegangen und dann war irgendwann natürlich der Antrieb da, dass ich auch ein Instrument lernen möchte und habe dann bei meinem Vater angefangen, Hackbrett zum Lernen ab der ersten Klasse. Und wie ich dann ins Gymnasium gekommen bin, hat es geheißen, jetzt darfst du ein neues Instrument lernen. Da hat mein Vater dann gemeint, jetzt kannst du Akkordeon lernen, weil das hätte ich wieder bei ihrem Unterricht haben können. Jetzt machen wir mal was anderes, dass ich einen anderen Lehrer kriege, der nicht weiß, wie viel das ich geübt habe. Und dann ist bei uns, da haben wir Harfen umeinander gestanden. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann er nicht, ich lerne jetzt Harfen.
Wie schön. Aber wie passiert das eigentlich, dass man sein Instrument findet? Das ist so, glaube ich, wie auch bei meinem Sport, wo einer sagt, ich bin Leichtathletik, ich bin Fußball oder ich bin Tennis oder Wasser oder Schwimmen oder was es immer gibt. Wann findet man sein Instrument oder wie findet ein das Instrument, wenn man so eine Auswahl hat, wie du jetzt daheim gehabt hast, weil ihr Volksmusikfamilie seid?
Ja, ich glaube, das sind tatsächlich immer Schlüsselelemente, Momente. Bei mir war es dann zum Beispiel später, ich habe tatsächlich, wie ich im jugendlichen Alter war, mit Musik machen, selbst Musik machen, komplett aufgehört, komplett gebrochen, gesagt, also das war halt meine letzte Musikstunde, in die wo ich gegangen bin, das kann in Zukunft machen, wer mag, bisschen Rebellion. Und habe dann vielleicht ein Jahr später oder eineinhalb Jahr später eine Schallplatten gefunden, wo einer auf dem Cover war, wo man denkt, die Person habe ich schon mal gesehen. Und dann habe ich die Schallplatten damals aufgelegt und dann war da ein Harmonikaspieler drauf, der mich so beeindruckt hat. Also Harmonika, das war aber auch noch ein Instrument. Und dann ist es wieder losgegangen. Und also es sind immer so Momente, die einen packen. Und dann ist Musik ist einfach was Emotionales. Und das kommt von innen aus. Und wenn ich dann nur Antrieb habe, dann lerne ich das Instrument vielleicht auch.
Und da könnt ihr mit der Ausstellung ja ganz viel vermitteln, dass man sich wiederfindet oder wie du einfach nur mit einem Plattencover was ganz Neues findet. Peter Wolf und ich sind eher die, die Musik machen lassen. Gell? Du bist auch nicht so der große Musiker.
Wobei, das mit der Harmonika, das hat auch bei mir eine Geschichte. Ich habe nämlich auch mit dem Akkordeon angefangen. angefangen.
Da klopft's nämlich immer auf, wenn man über sowas ratscht.
Ich habe mit einem Akkordeon angefangen, das also habe ich von meiner Oma geerbt. Und das habe ich relativ lang gespielt und dann irgendwann habe ich auch aufgehört und viele Jahrzehnte dann fast nicht mehr. Und dann war ich in einem Konzert vom Heinz Grobmeier, das ist ein Jazz- und Weltmusiker mit dem Fredi Granzer, zwei super Musiker. Und das war so ein schönes Konzert mit dem Akkordeon, dass ich mir gedacht habe, fange ich wieder an. Und dann habe ich mir ein Akkordeon gekauft und seither spiele ich wieder Akkordeon.
Also mir hast du mich vorhin gesagt, du machst keine Musik, stimmt
das
ja gar.
Das mache ich nur ganz für mich.
Ja, aber schön. Und geht es dann noch? Ich habe es auch vor einiger Zeit versucht, wieder Klavier zu spielen, aber ich merke, meine Fingerfertigkeit hat leider nach 50 Jahren schwer nachgelassen.
Funktioniert erstaunlich gut. Sie ging relativ schnell. Und jetzt bei der Vorbereitung der Ausstellung kam ich nicht mehr so richtig dazu, aber jetzt freue ich mich wieder.
Ach, das ist doch Inspiration, die Ausstellung. Aber ist es nicht so, dass eigentlich, dass man nur Musik macht und Musik hört, wenn, oder singt und pfeift, wenn es einem gut geht, oder auch wenn man traurig ist, dass man gern schöne Musik hört. Musik begleitet einem einfach das Leben.
Also, was du vorhin schon gesagt hast, ist schon richtig. Ich bin mehr der Musikhörer und Musik braucht man immer. Einmal, dass man das einem gut geht und wenn es einem nicht so gut geht, umso mehr, glaube ich. Wir haben eine eigene Schlussabteilung in der Ausstellung, wo genau das zum Thema gemacht wird. Musik und ich, Musik für dich. Was bedeutet Musik fürs eigene Leben? Und da haben wir ganz viele Sachen versammelt, vom Spielzeug mit Musik bis hin zu einer Mixtape-Sammlung, die natürlich fürs Großwerden wichtig ist, wenn
die
man da seinerzeit mit die Kassetten mitgeschnitten hat beim Radio.
60er, 90er.
Und sich natürlich auch getauscht hat und verschenkt hat. Das sind ja alles Sachen, die mit Musik ganz viel zu tun haben.
Und der Bandsalat.
Und der Bandsalat, der natürlich auch kam. Ich habe sogar schon mit dem Tonband angefangen seinerzeit.
Da braucht man immer einen Bleistift.
Der Bleistift liegt auch in der Vitrine. Gell? Übrigens, dann nimm.
Gibt's ja nachher ganz noch einen. Wichtig. Wir haben BR Heimat Bleistift, da gebe ich euch dann gleich noch einen zum Bandsalat aufwickeln.
Das ist natürlich für viele Besucher, das haben wir jetzt schon mitgekriegt, bei den Gesprächen mit den Leuten, weil wir sind ja vor Ort auch und wollen mit den Leuten auch in Kontakt kommen, die dann erzählen, Menschenskinder, ja genau, das war das. Wir haben einen Kassettenrekorder daneben gelegt für die ganz Jungen, die gar nicht mehr wissen, dass das da drin die Kassette ist, nicht das draußen Plastikteil, sondern dass da drin die Kassetten ist, nicht mehr selbstverständlich.
Oh.
Bis hin auch zu einem wunderbaren Tanzvideo, wo man ein bisschen tanzen üben kann und da hat uns der Roland Pongratz auch geholfen, der ist nämlich da zu sehen, wie er unseren bayerischen zeigt.
Ah. Ein bayerischer geht wie? Ich weiß, was wieder zwiefache geht. 1, 2, 3, Dreher, aber ein bayerischer?
Beim bayerischen ist es so ähnlich. Auseinander, wieder, zusammen, drehen. So kann man es am leichtesten merken.
Also du bist dann auch dort der Tanzmeister, was ja auch auf bayerischen Veranstaltungen immer ganz wichtig war.
Quasi genau, weil also das war der Ausstellung ganz wichtig, dass man da drin auch selber was tun kann. Also nicht nur konsumieren, sondern selber aktiv werden kann. Und das ist mir in meinem Tätigkeitsbereich in der Volksmusikakademie natürlich auch ein wichtiges Anliegen, dass man die Leute zum Klingen bringt. Und da gehört Tanzen genauso dazu wie Singen und Musizieren.
Es gehört bei der Musik dazu. Peter, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, das Auseinander, wieder zusammen, das hört man natürlich dann, wenn man die Ausstellung aufbaut, dann häufiger. Ich wache damit auf, geradezu mit diesem Wort aus. Und zwar in seiner Diktion Auseinander, wieder zusammen. Und dass man sich draht. Aber das ist wirklich sehr schön. Und das machen viele mit. Und das ist wirklich, macht dann Spaß, auch die Leute zum Singen, wie sie da versuchen, wieder erste Schritte zu üben. Also dieses Aktivieren, das ist für uns ganz wichtig gewesen in der Ausstellung. Das ist halt nicht nur was ist, wo man sich ganz still mit seinem Kopfhörer irgendwo beschäftigt oder in der Vitrine schaut, sondern dass man auch ein bisschen was macht mit dem Rhythmus, mit der Harmonie, beim Body, Percussion spielen und eben auch beim Tanzen.
Aber bei der Landesausstellung ist schon immer sehr viel interaktiv ist, dass man mitmachen kann. Gut, bei Ludwig dem Ersten jetzt vielleicht nicht so, es sei denn, man wirft sich in Hermelin um, aber wenn es um Musik geht, ist es immer was, was man machen kann und das ist ja was Lebendiges.
Ja, natürlich. Und diese fast schon Unzahl von Hörmöglichkeiten, die wir in der Ausstellung haben, allein über 50 Hörstationen, die jeweils viele Auswahlmöglichkeiten haben, da kann man ja selber schon einmal ein bisschen die Playlist seiner eigenen Ausstellung bestimmen. Wenn man sagt, was möchte ich jetzt hören? Möchte ich einen Reuterjackel hören oder möchte ich was Klassisches hören? Möchte ich Barockoper hören? Und da kann man jeweils sich selbst aussuchen, was man mag. Oder wenn man alles hören will, muss man mehrfach kommen, weil es bietet wirklich viel.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, als Besucher wäre ich den ganzen Tag da. Es bitzelt mich schon richtig, nach Freyung zu fahren ins Toniversum. Peter, wie konzipiert man so eine Ausstellung? Man nimmt sich ja nicht ein Blattl Papier und sagt, jetzt rufe ich noch Roland Pongratz an, wie wir das machen. Wie macht meine Ausstellung? Jetzt, wo alles drin ist, auch im Katalog, ist es natürlich ein Füllhorn, das er da ausgeschüttet hat an schönen Ideen, aber wahrscheinlich ist es das Zehnfache an Ideen. Man muss sich überlegen, wie man es umsetzt und auf was man sich beschränkt.
Das war bei der Ausstellung tatsächlich gar nicht so leicht, weil das ist natürlich ein Riesenthema. Man hat nicht irgendeine Biografie, an der man sich entlanghangeln kann, sondern man muss schon schauen, dass es eine zentrale Aussage gibt, nämlich Bayern spielt da ganz eine große Rolle für die europäische Musik auch, nach außen, und Bayern wird dauernd bestimmt von Musik. Und dann war natürlich die Frage, wie fängt man an? Wie macht man deutlich, wir wollen Musik aus verschiedenen Zeiten zeigen, Musik aller Genres, und Musik ist immer Gegenwart. Das ist halt für die Ausstellung ganz wichtig, weil auch die Musik, die vor 500 Jahren geschrieben worden ist, auch die Musik ist gegenwärtig. Und deshalb haben wir in der ersten Abteilung gesagt, wir machen ein großes Spektakel. Für Bayern ist ja das Typische, dass man so einen gewissen theatralischen Zugang zur Welt hat. Und dann haben wir uns einfach drei Beispiele gesucht und haben uns überlegt, erstens Kirchweih. Nach der Mess am Mass. Das heißt also, Musik und Lebenslust kehrt irgendwie zusammen. Das wäre also unser eines Beispiel, mehr so im volksmusikalischen und ja, populären Bereich der Musik. Das zweite, Bayern hat so seit den 1960er Jahren die berühmten Großkonzerte, angefangen von den Beatles über die Rolling Stones.
Hier nebenan im Zirkus Krone, Überraschungskonzert.
Genau, das Zirkus Krone-Konzert. Dann die großen Konzerte im Münchner Olympiastadion, in Nürnberg, auf dem Zeppelinfeld und im ganzen Land. Das ist das Zweite. Diese großen, lebensgeschichtlich wichtigen Konzerte, die für wahrscheinlich alle irgendwie in der Biografie ganz wichtig sind. Mhm. Und dann haben wir uns gesagt, das wäre also der Rock-Pop-Bereich. Und der dritte, der Klassikbereich, da waren wir dann bei Mozart und seinem Librettisten Schikaneder. Der Emanuel Schikaneder war ja Straubinger. Und der hat eigentlich das große Live-Musikspektakel überhaupt erst erfunden. Und das war tatsächlich, wie der Roland vorhin gerade gesagt hat, eine junge Nachwuchsgesellschaft. Der Mozart war ja auch jung, der Schikaneder war jung. Und die haben gesagt, wir machen was, wo man die ganz hochqualitative Musik, also beste Sängerinnen, Sänger, beste Musiker, verbinden mit großer Popularität. Und das ist denen gelungen, beispielsweise in der Zauberflöte, aber auch in vielen anderen. Und das haben wir uns so ein bisschen als Leitstern für die Ausstellung gesucht. Also für alle was bringen, aber immer in guter Qualität. Und das trägt auch die Ausstellung.
Das ist ein ganz hehres Motto. Und Musik soll ja nicht was Elitäres sein, sondern man kann ja auch Leuten, die wenig mit Musik zu tun haben, oder wie es sich für Kinder öffnet, die eine Tür zur Welt der Musik aufmachen, und die wird jeden glücklich machen. Was für eine schöne Idee, das so anzulegen.
Natürlich geht es auch um Musikgeschichte, und die kommt nicht zu knapp in dieser Ausstellung. Wir haben tolle Exponate aus dem 16. Jahrhundert, ganz ungewöhnliche, nicht nur Musikinstrumente, Bilder, kuriose Dinge, wie zum Beispiel ein ganz seltsames Stück, das ein bisschen ausschaut wie ein Raketenwerfer. Das ist tatsächlich ein Futteral der Augsburger Stadtmusikanten gewesen, die städtischen Ratsmusiker, die zu den Events, wo sie hin mussten, ihre Flöten irgendwo verstauen mussten und Schalmeien. Und das hat sich tatsächlich erhalten in Augsburg. Wir haben es nach Freyung gebracht, haben es ein bisschen restaurieren lassen. Also auch solche ungewöhnlichen Sachen sind drin. Aber neben dem, das natürlich zu so einer Ausstellung gehört, gibt es eben auch ganz viele Mitmachstationen und Möglichkeiten, Kurioses zu entdecken, auch für Kinder. Es gibt eine eigene Kinderlinie in der Ausstellung, sodass man, glaube ich, für die ganze Familie einen spaßigen Besuch hat.
Weil du gerade eben Augsburg gesagt hast, wo kommen denn die ganzen Exponate her? Bayern ist groß und das Musikland Bayern ist riesig groß.
Ja, und deshalb ist auch diese Ausstellung gar nicht so klar. Wir haben drei Stockwerke im Universum. Es ist eine Landesausstellung. Und wir haben wirklich aus dem ganzen Land Exponate, sei es aus dem Hersbrucker Land in Franken, wo es um die Hirtenmusik und die Hirtenklänge geht, wie sozusagen eine Landschaft geprägt ist von Klängen, von den fränkischen Langhörnern beispielsweise. Es geht ums Gorselschneuzen im alpinen Bereich. Es geht ums Wolfsauslassen im Bayerischen Wald. Da geht es also um Klänge. Und es geht natürlich auch um die großen Reichsstädte beispielsweise. Nürnberg, fantastische Instrumente, die wir dort her haben. Eins der ersten Metronome, das auch ein Bayer erfunden hat, der Regensburger Johann Nepomuk Melzel.
Bayern, der hat das Metronom erfunden.
Bayern gibt den Takt vor, tick, heißt diese
wirklich,
Abteilung.
Tick,
und da haben wir also auch eins der ältesten von 1817. Und so geht es weiter. Also aus ganz Bayern haben wir die Stücke zusammengebracht, zusammengeliehen. Da sind wir auch wirklich sehr dankbar, dass die Museen und auch die Privatsammler ihre Schatzhäuser geöffnet haben. Und man sieht da Sachen beieinander, die sicherlich so noch nie beieinander waren und so nach der Ausstellung wahrscheinlich auch nicht mehr beieinander sein werden. Das heißt, unbedingt anschauen, nach Freyung kommen.
Aber so klingt es auch. Musik in Bayern, die große Landesausstellung in Freyung im Toniversum. Und beim Durchblättern habe ich noch was ganz Tolles entdeckt. Ihr habt auch die Wiedergabemöglichkeiten gezeigt. Zum Beispiel eine Musiktruhe, wie ich es noch von meinen Großeltern kannte, wo alles drin ist. Plattenspieler, Radio.
Ja, das war natürlich die große Sache, so als es nach dem Zweiten Weltkrieg wieder bergauf ging, die große Musiktruhe für zu Hause, wo man ja eben auch gemeinsam ein bisschen tanzen konnte, wenn man den Plattenspieler aufgemacht hat und natürlich Radio hören konnte. Und das ist gleichzeitig ein tolles Möbel fürs Wohnzimmer.
Also
es ist auch elegant designt. Das passt genau zu diesem Cocktailkleid-Stil der 50er Jahre. Und in der Ausstellung wird man dann sehen, ertönt natürlich dann auch entsprechende Musik, beispielsweise von Max Greger dazu. Also diese Zeit, diese Nachkriegszeit ist was Besonderes. Aber es gibt natürlich auch vorher interessante Ausstellungsstücke, die diese technische Vermittlung von Musik zum Inhalt haben, alte Radiogeräte oder ein ganz
Grammophone
und ein ganz seltsames Teil, was auch komisch ausschaut, das sind so Kopfhörer und Telefonhörer eigentlich. Tatsächlich was ganz Besonderes, eine bayerische Besonderheit. Noch bevor das Radio erfunden wurde, hat man Opernausführungen aus München per Telefon abhören können. Und dieses so ein Aufnahmegerät zeigen wir in der Ausstellung. Es gab in München eigene Opernstudios, in die man gehen konnte und die man, wo man tatsächlich live aus der Staatsoper hören konnte in den 20er Jahren. Und wer sich das nach Hause legen wollte, der musste den Wahnsinnspreis von 47 Mark monatlich zahlen. Dann konnte er per Telefon auch Opernaufführungen aus München hören.
Gibt es nicht. Da war ja gerade Telefonleitung, hat es ja gerade erst gegeben. Und da hat man Opernübertragungen über so ein Hörrohr hören können.
Naja, Telefon gibt es natürlich schon länger. Und wer hat es wieder mal gehabt? Wer kommt drauf? Ludwig II., denn dem hat man schon...
Der Technikfreak.
Denn dem hat man das schon vorgespielt, dass er per Telefon Opern hören kann. Die ganze Technik ist dann aber mit der Erfindung des Rundfunks dann abgekommen, weil da war natürlich die Qualität dann viel besser. Aber trotzdem eine spannende Geschichte, weiß keiner mehr.
Funktioniert sowas noch technisch? Das sind ja eigentlich ganz simple Geräte gewesen, aber hochkompliziert.
Ja, man musste natürlich fast für jeden Musiker ein Aufnahmegerät stellen.
Ja.
Und ich glaube, unsere heutigen Klangvorstellungen entsprechen dem nicht mehr. Also ich glaube, mit dem Radio ist schon besser.
Ich glaube es auch, vor allem mit dem Digitalradio BR Heimat auf jeden Fall. Wo habt ihr zum Beispiel das drum her, dieses Übertragungsgerät von der Oper irgendwo hin?
Ja, es gibt natürlich spezielle Museen, die sich auch um Technik kümmern und wir haben schon lange recherchiert. Es ist immerhin 2 Jahre Arbeit reingeflossen, Recherchearbeit und da kommt man auf die wildesten Sachen und wie du gesagt hast, vieles fällt dann wieder dem Rotstift zum Opfer, weil man natürlich immer vom Raum auch herdenken muss und auch daran, wie viel die Leute überhaupt wahrnehmen können. Eine Ausstellung soll ja kein Lehrbuch sein, es soll ja immer auch Spaß machen. Und solche Kuriosa aber merkt man sich und deshalb ist das drin geblieben.
Wie lange geht die Ausstellung nochmal? Auf dem Prospektel steht es, ich sehe nicht so
die
weit
geht bis zum 8. November.
Dauerausstellung bleiben.
Und wenn ich gefragt werde, sage ich immer, unbedingt möglichst gleich am Anfang kommen. Erstens ist es dann meistens noch ein wenig ruhiger und zweitens, wenn man dort ist, wird man sehen, ich muss unbedingt noch mal hin. Und am besten, man bleibt gleich ein paar Tage in der Region, dann kann man auch von den Konzerten profitieren, die ja jeden Tag stattfinden, da wird der Roland sicher gleich noch was dazu sagen. Und auch von der Region selber, denn wir sind ja mitten im Bayerischen Wald, gleich vor den Toren des Nationalparks, also da lohnt es sich auf jeden Fall hinzufahren.
Der Dr. Peter Wolf hat gerade gesagt, wenn der Roland da moderiert, gehen wir auf eine halbe Bier.
Ja, das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt in Freiung warten, dann wäre das überhaupt gar kein Problem. Da haben wir viele Möglichkeiten, denn das haben wir jetzt auch
Musik zu trinken und zu
essen. Aus der bayerischen Geschichte erlebt. Wir sind ja dann vor Ort und das ist natürlich schön, dass man da nicht verhungert und verdurscht. Es gibt da beispielsweise den Kommunbräu, den Lang und viele, viele lokale Cafés und so weiter. Also das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, diese Ausstellung besonders zu genießen, weil man kann reingehen, kann sich vielleicht mittags ein bisschen restaurieren und kann dann gleich weitermachen, weil es gibt eine Tageskarte für die Ausstellung immer, sodass man eben auch in Freiung ein bisschen umeinander schauen kann.
Der Musikantendurst ist ja legendär. Und wenn man eine Ausstellung anschaut, dann nickt der Roland. Wenn man eine Ausstellung anschaut, wird man noch durstiger.
Ja, freilich. Und die Aufmerksamkeit muss dann natürlich wieder geweckt werden. Und so haben wir uns gedacht, nach einführendem Kinofilm und doch relativ viel Themen, die wir da in der Ausstellung haben, da kann man sich schon einmal eine Pause gönnen.
Wie seid ihr denn auf Freiung gekommen? Das muss jetzt gleich der Roland erzählen. Und was ist das Toniversum, kannst du uns auch gleich erzählen?
Ja, also wir sind mal auf Freiung gekommen. Wir sind irgendwann beieinander gesessen. Freiung hat 2023 die Bayerische Landesgartenschau gehabt und die Vorbereitungen waren irgendwie abgeschlossen und dann hat man überlegt, oder der Bürgermeister hat damals gesagt, was machen wir denn eigentlich danach? Gibt es noch irgendwas anderes, was für uns interessant sein könnte in Freiung? Nur? Und dann habe ich gesagt, es gibt die Bayerischen Landesausstellungen. Wir sind zwar eine Kleinstadt mit 7000 Einwohnern, aber warum sollte ich nicht einmal hier sein und nicht nur in irgendwelche Hotspots? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn wir da eine Chance haben, kann man ja mal nachfragen, ob man sich da bewerben kann. Tatsächlich haben wir dann festgestellt, da können sich Orte bewerben. Man muss ein Thema ins Rennen bringen, da wo man glaubt, dass das zu dem jeweiligen Ort gut passt und ein bisschen Bewerbung abgeben. Naja, und die haben dann diese Bewerbungsunterlagen gezimmert und gesagt, also für mich kommt eigentlich nur Musik aus Bayern oder in Bayern in Frage als Thema und habe es ein bisschen auf das abgestellt. Mir war schon klar, das ist jetzt nicht das allerhistorischste Thema auf am ersten Blick. Also sehr klar, wenn ich über König Ludwig rede, ist das was anderes. Aber ich war guter Dinge, dass man mit so einem Thema auch landen kann beim Haus der Bayerischen Geschichte und so war es dann letztendlich auch und wir haben ein bisschen gezeigt, was können wir denn wir eigentlich vor Ort für Kompetenzen mit einbringen, durch das, dass dort die Volksmusikakademie ist und schon ein sehr reiches Musikleben ist, muss man sagen. Also Freiung ist erst im letzten Jahr als Landmusikort bundesweit ausgezeichnet worden. Das erste Mal, dass eine Gemeinde in der Bundesrepublik aus Bayern mit diesem Preis bedacht worden ist. Also da mit diesen Pfunden haben wir halt gewuchert und sind dann tatsächlich durchgekommen und haben uns sehr gefreut, dass jetzt diese Bayerische Landesausstellung zum Thema Musik in Freiung gelandet ist.
Und wie kommt es, dass Musik gerade in Freiung so präsent ist?
Ich glaube tatsächlich, dass Musik grundsätzlich in Bayern sehr präsent ist, in jedem Ort, aber Freiung jetzt dieses Glück hat, diese Musikakademie zu haben, die sehr viel bündelt und die einfach hilft, dass Musik stärker sichtbar wird, weil viele Leute denken gar nicht daran, dass sie immer umgeben sind, also dass von der Wiege bis zur Bahre immer Musik irgendwo eine Rolle spielt und irgendwo auch ein Musikant sein muss, der das abdecken kann, der in der Kirche Orgel spielt. Keiner denkt an Organisten als erstes bei der Musik oder keiner denkt in Freiung bei Musik an die Wasservögelsänger, die am Pfingstmontag rumgängend und da lustige Gestanzel vor die Häuser singend. Das wird als erstes gar nicht als Musik gesehen. Und wenn man es aber dann einmal zusammenstellt und sagt, Leute, das ist da alles dabei. Oder die Schellen, die bei den Wolfauslosser mittragen, werden einfach nur laut in dem Moment sein, aber trotzdem ein Klang und Musik dahinter steckt, dann wird einem das erst bewusst. Und ich glaube, das hat damals auch diese Jury dazu bewogen, dass sie gesagt haben, hey, das ist ja ein Wahnsinnsspektrum, was da ist, vom nicht nur eine Volksmusikgruppe, ein Gospelchor, der Kirchenchor, Bluesmusik und so weiter, was auf der Hand liegt, sondern es geht viel weiter. Und das, glaube ich, zeichnet Bayern auch ganz stark aus, dass man diese Klänge sich erhalten hat. Wie oft gibt es den Streit, dass die Kirchenglocken zu laut ist, weil wir Erhitzung ist und jetzt, aber das ist der Klang, der unsere Heimat und unsere Landschaft prägt. Und für mich ist sowas dann auch Musik in meinen Ohren, ich darf es jetzt nicht immer als Musik bezeichnen, aber als Klanglandschaft auf alle Fälle.
Mit dreier Leuten am Samstagnachmittag, das ist doch, da weiß man jetzt, ist ein Wochenende, das tut so gut. Das begleitet, wie du sagst, von der Wiege bis zur Bahre, ganz unbewusst begleitet uns immer Musik. Was ist das Toniversum in Freyung?
Ja, Toniversum. Also es ist ja dann, wir haben uns beworben um die Landesausstellung und dann ist das Nächste, du brauchst ein Gebäude, wo du das machen kannst. Vielfach sind das Museen, die große Flächen zur Verfügung haben, die dann entweder was ausräumen oder so große Sonderausstellungsflächen haben, wo das reinkommen kann. Sowas hatten wir in Freyung nicht und dann ist die Idee aufgekommen, okay, wir nehmen das auch als Stadtentwicklungsprozess wahr, sowas, wenn so eine große Aktion, so ein großes Projekt nach Freyung kommt. Und man hat ein leerstehendes Gebäude gesucht, das zufällig direkt am Stoppplatz platziert war, gleich hinter der Kirche, das schon eine Zeit lang leer gestanden ist, das früher eine Diskothek war, da ein Musikgeschäft drin war, wo ein Wirtshaus drin war, das eigentlich schon mal extrem geklungen hat, dieses Haus. Und dann hat man gesagt, okay, der vordere Bereich ist denkmalgeschützt, der gehört saniert, hinten kann man vielleicht was dran bauen, dass man entsprechend große Ausstellungsfläche herkriegt. Und so war es dann auch, mit Hilfe der Städtebauförderung hat man das realisieren können. Aber man hat gleich am Anfang gesagt, ja, das können wir natürlich nicht bringen, dass das nur für ein Jahr ist, solange die Landesausstellung bei uns zu Gast ist, sondern da muss danach auch eine Nutzung her. Und dann hat man sich überlegt, wir machen da drin ein Mitmachmuseum in die Zukunft, also ab 27 ein sogenanntes Science Center, wieder zum Thema Schallklangmusik hören, wo es da nicht um die historischen Aspekte geht, sondern wirklich nur noch ums eigene Machen und um dahinter schauen, wie funktioniert denn das eigentlich? Wie ist es mit diesen, wenn man hört, dass ein A440 Hertz hat, was bedeutet denn das eigentlich?
Ja,
genau, was bedeutet. Also jeder.
Das hören wir uns dann nächstes Jahr.
Genau, das hören wir uns dann nächstes Jahr. So machen wir das. Da werden wir das dann erklären. Übrigens kann ich da auch was zur Beitrag zu dem Telefonat von vorhin, wo wir mit die, wo die Opernübertragungen waren. Ich habe vor kurzem erst gelesen und es dann auch ausprobiert. In Österreich gibt es tatsächlich beim Eichamt eine Telefonnummer, wo man anrufen kann und dann kriegt man den Kammerton A aufs Ohr telefonisch 440 Hertz, nach dem kannst du dort stimmen.
Toll, unglaublich.
Dazu kann man sagen Anrufer.
A wie Anrufer.
Aber, also vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, das war für uns vom Haus der Bayerischen Geschichte auch sehr wichtig.
Wollte ich gerade fragen, die sind auf euch zukommen und ich habe gesagt, tolles Thema.
Tolle Bewerbung und ganz besonders überzeugt hat uns natürlich diese Nachhaltigkeit, dass man nicht sagt, nach der Ausstellung ist dann einfach leer, sondern dass wir gemeinsam was entwickeln konnten, was dann auch teilweise bleibt. Da gibt es nämlich einige Teile der Ausstellung, die gemeinsam entwickelt worden sind und die bleiben werden. Aber vor allen Dingen, dass das Gebäude danach nicht leer steht. Mhm. Weil das ist auch ganz im Sinne der Städtebauförderung, dass man sagt, na, wenn, dann müssen wir schon was Nachhaltiges machen, was länger bleibt. Das ist für uns im Haus der Bayerischen Geschichte auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Denn das ist ein großes Thema, was auch das Ausstellungsbauen betrifft. Also allein schon die Wiederverwendung von Materialien, die Wiederverwendung von Technik. Wir haben ja unglaublich viel Technik in dieser Ausstellung drin. Und das ist nichts, was danach dann weggeschmissen wird, sondern das ist, wird alles weiterhin genutzt. Und wenn nicht nur die Technik und die Vitrinen, das Glas, sondern vor allen Dingen die Ideen weiter genutzt werden können. Das ist natürlich sozusagen die Champions League der Nachhaltigkeit.
Wie schön! Und dass die Musik im Ort bleibt, Kirche, Wirtshaus und Toniversum, wenn das alles beieinander ist, dann bleibt die Musik im Zentrum. Aber das ist ja selten so, dass dann diese Nachhaltigkeit so gegeben ist wie bei der Landesausstellung Musik in Bayern in Freyung, oder?
Also so perfekt, dass dann tatsächlich am Ort das Gebäude zu einer thematisch ähnlichen Nachnutzung kommt, sowas gibt es tatsächlich ganz selten. Und für uns war natürlich dieses Musik ist in Freyung Lebensmittel, das haben wir immer mitgekriegt. Ganz wichtig, das ist ein Thema, was dort so bewusst ist. Und das geht hin bis hin zur Museumspädagogik. Das ist eben auch wichtig, dass wir mit der Landesausstellung ganz eng mit der Volksmusikakademie zusammenarbeiten können. Dass eben auch Schulklassen im Rahmen der Landesausstellung Workshops buchen können, die dann wirklich Instrumente in die Hand kriegen. Also nicht einfach nur irgendwas auf der Tafel sehen oder am Smartphone umeinander wischen können, sondern dann wirklich rausgehen, das ist eigentlich das Ziel, ein bisschen was selber gespielt haben und sagen, Mensch, das möchte ich weitermachen. Und wenn wir da Leute anzünden fürs Leben, dann haben wir was weit über die Landesausstellung und das Toniversum hinausgehende geschafft. Und das war für uns letztlich dann der Entscheid zu sagen, Mensch, dieses Thema in dem Ort, das trauen wir uns. ich glaube, das ist auch genau der richtige Ort für diese Ausstellung. Auch wenn es in der Ausstellung um ganz viele Themen aus ganz Bayern geht, aber es ist ein richtiger Fokus. Und wie auch die Politiker bei der Eröffnungsrede gesagt haben, der Ministerpräsident und auch der Kunstminister, Freyung ist dieses Jahr Hotspot der Musik in Bayern. Und in gewisser Weise soll es das auch bleiben.
Aber dann hat eure Zusammenarbeit auch gut geklappt.
Da kann man wirklich sagen, das hat super geklappt. Man merkt es ja vielleicht auch, dass das sehr gut funktioniert mit allen Beteiligten, denn nur so funktioniert sowas. Das ist immer Teamwork und das ist wie bei der Musik selber auch. Wenn es da Misstöne gibt, dann hört es jeder.
Das ist ein schönes Bild, genau.
Das gibt es bei der Ausstellung nicht. Deshalb ist es bei allem Lärm vor die Wolfsauslasser und vor die Gorselschnäuzer und so weiter immer harmonisch.
Das ist jetzt noch kein Schlusswort, gell? Wir haben noch eine Stunde zum Raschen, aber das klingt schon so schön. Das ist ja auch für euch beide schön, ein gemeinsames Projekt so harmonisch zu gestalten, ohne buchstäbliche Misstöne, wie wir gerade gehört haben.
BR Heimat, habe die Ehre.
Ich habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zur zweiten Runde von unserem Ratsch über die beeindruckende Landesausstellung zum Thema Musik in Bayern, in Freyung, im Toniversum. Und bei mir zu Gast sind Dr. Peter Wolf und Roland Ponkratz, die gemeinsam diese Ausstellung zusammen, na gebastelt nicht, komponiert haben, sagen wir doch in dem Fall. Und wir ratschen gleich weiter, weil es gibt noch viel darüber zu erzählen. Wir ratschen über eine wunderbare Ausstellung Musik in Bayern. Dr. Peter Wolf und Roland Ponkratz sind bei mir zu Gast. Ja, Musik spielen wir auch gleich. Wir haben gesagt, wir gehen gemeinsam durch die Ausstellung. Es ist auch der Katalog so spannend, was es alles beinhaltet.
Ja, das Erste ist was ganz Ungewöhnliches und für alle Besucher in Freyung erst einmal ein Aha-Erlebnis, nämlich wie man in die Ausstellung reingeht. Da geht man nicht normal durch irgendein Museumsfoyer oder sowas, sondern man geht durch eine Einkaufspassage ins Kino.
Oh.
Warum das?
Warum das?
Das war auch einer der Gründe, warum wir eigentlich in Freyung sind, denn direkt neben dem Ausstellungshaus, da gibt es das Stadtplatz-Center und darin ist ein Cineplex-Kino, ein ganz modernes, tolles Kino. Und da haben wir uns gedacht, am Anfang ideal in die Ausstellung einzuführen, ein Film. Und zwar in einem richtig professionellen Kinosaal, wo man auch die Klänge hören kann und wirklich erleben kann, ganz körperlich. Und deshalb haben wir am Anfang der Ausstellung einen 12-minütigen Kurzspielfilm vom Grimme-Preisträger Christian Lex geschrieben und mit der Regie von ihm und mit der Filmmusik vom Florian Flori Burgmeier. Mhm. Und dieser Film, der versucht zu sagen, Augen auf, Ohren auf mit einer emotionalen Geschichte. Die spielt im Bayerischen Wald im 19. Jahrhundert bis heute. Es geht um Familiengeschichten, es geht um Instrumente und es geht ganz viel um Klänge. Und das Tolle ist bei dem Film, es wird nicht geredet. Es ist nur Klang und Musik. Und der ist gleichzeitig so emotional, dass viele Leute schon recht berührt sind, wenn die aus dem Kino rauskommen. Uns geht es übrigens selber auch immer so. Und dann ist man sozusagen schon auf Betriebstemperatur, bevor man überhaupt in die eigentliche Ausstellung rübergeht. Und das ist was ganz Besonderes. Und diese Möglichkeit gab es eben auch nur in Freyung.
Sind das auch historische Aufnahmen? Weil da gibt es ja immer ganz wenig, wo man früher Musik gemacht hat.
Nein, das ist ganz bewusst ein ganz moderner, eigenständiger Kurzfilm, der nicht mit historischen Aufnahmen oder Moderator arbeitet, sondern wirklich erzählt. Ein richtiger Spielfilm, den man sich nicht entgehen lassen darf. Der Vorteil ist, das ist, wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern darf, vor der Bezahlschranke. Man kann sich diesen Film also mehrfach anschauen. Und es ist auch wunderbar, dass wir mit dem Andreas Vesper einen Kinobetreiber haben, der das auch ermöglicht, in Freyung das zu sehen.
Aber ich finde es schön, wenn man so vorbereitet in eine Ausstellung gehen kann, weil oft lässt man sich halt überraschen, was ja auch schön ist, da wirkt so eine Ausstellung. Aber wenn man schon, wenn du schon sagst, das ist so die Eingangsstimmung, wo man schon eingestimmt wird und dann aus dieser Welt hinaus in die nächste Musikwelt gleitet.
Ja, der Christian Lex, der Regisseur, sagt immer, die emotionale Kruste der Besucher aufbrechen. Und das gelingt tatsächlich mit dem Film. Und dann ist man sozusagen ganz offen. Und dann geht man über eine eigens gebaute Klangbrücke, eine große Klaviatur, die Töne fabriziert, wenn man in die Ausstellung hineingeht. Also je mehr Besucher gleichzeitig auf der Brücke sind, desto vielstimmiger weniger wird das Ganze, bleibt aber immer harmonisch, E-Moll. Und dann ist man in der Ausstellung drin. Und dann gibt es verschiedene Abteilungen. Aber ganz am Anfang kommt gleich wieder Musik. Das war uns auch wichtig, dass man in der Ausstellung gleich aufgenommen wird, in die sozusagen eintauchen kann in das Ganze. Und wir haben einen Gestalter, der selber Musiker ist, den Fritz Bürstinger aus Salzburg, Rockmusiker. Und der hat gesagt, wir brauchen am Anfang noch einmal richtig, es muss richtig rauschen, wenn man in die Ausstellung reingeht. Und deshalb sind wir in dem Thema Spektakel, da habe ich vorhin schon ein wenig was dazu gesagt, das gehört zum Bayerischen, dass man theatralisch ist und spektakulär und so ist der Auftritt auch. Das ist Defilé durch die bayerische Musikgeschichte mit ganz viel Musik, mit Klang, mit Filmen, übrigens auch aus dem BR, mit Lebendigkeit und ganz überraschend und am Schluss ein großes Feuerwerk. Und das Tolle ist an der Sache, das ist in Freyung hergestellt worden, dieser Film. Das ist tatsächlich gedreht worden, nicht zuletzt in der Volksmusikakademie, mit über 90 Statisten, Musikern, alle haben mitgemacht. Roland Bongratz hat es ganz wesentlich mitorganisiert. Und das ist schon einmal eine ganz tolle Möglichkeit gewesen, Mitte 2025 war das, in diese Ausstellung einzuführen. Und nach dem Kinofilm, der übrigens auch in der Region gedreht worden ist, viel in Finsterau im Freilichtmuseum, und diesem Spektakel geht es eigentlich erst los. Das heißt, da haben wir am Anfang schon einmal zwei richtige Highlights der Ausstellung gehabt.
Wie kann man vermeiden, dass, wenn so viel Klangelemente sind und so viel Musik und man durch diese Ausstellung meandert, dass da keine Kakophonie entsteht, weil man möchte ja das sauber hören, was man da an Kostbarkeiten hört.
Ganz herzlichen Dank für die Frage, das ist eine Steilvorlage. Das haben wir uns natürlich auch gedacht, dass das fürchterlich sein kann.
Ja, das ist
deshalb ist die ganze Ausstellung wirklich durchchoreografiert nach Musik. Das heißt, das eine hört auf, das andere fängt wieder an und wir haben uns das ganz genau auch vor Ort angehört. Das ist nicht überstrahlt. Man geht also sozusagen mit Musik durch die Ausstellung das passt aufeinander. Das ist ein richtiges Drehbuch. Das ist ein richtiges Drehbuch. Zusätzlich zu dem normalen Ausstellungsdrehbuch mit den Objekten gibt es also auch ein eigenes Musikdrehbuch. Und damit die Musik auch passt, haben wir sogar eine eigene Ausstellungsmusik komponieren lassen. Das war für mich auch ein Highlight, diesen Auftrag rauszugeben, weil ich habe das noch nie gemacht. Bin jetzt doch schon ein paar Jahrzehnte beim Haus der Bayerischen Geschichte, aber einen Kompositionsauftrag habe ich noch nie vergeben. Das ist der Stefan Schubert, ein langjähriger Mitmusiker vom Ostbahnkurti in Österreich, vom Resitaritz. Und der hat uns eine recht fetzige Ausstellungsmusik geschrieben, in unterschiedlichen Formen, taucht die immer wieder auf in der Ausstellung und ist eben was ganz Besonderes. Und wenn man längere Zeit in der Ausstellung war, dann kriegt man die auch nicht mehr so leicht aus dem Ohr raus.
Das ist ja spannend. Die Musik haben wir jetzt leider nicht, aber wir haben ja gesagt, wir ratschen nicht nur, wir stellen auch Musik vor, die in eurer Ausstellung ist. Und ich kenne zum Beispiel Max Greger auch von legendären Faschingsbällen hier im Bayerischen Rundfunk, von allen Bällen Max Greger als Big Band, Komponist und Bandleader, aber ihr habt den Max Greger auch noch in einer ganz anderen Version.
Genau, der Max Greger hat ja mit seiner Big Band schon Bayern nach außen repräsentiert, würde ich sagen, war in 5 Fernsehsendungen, die bundesweit ausgestrahlt worden sind. Genau, war Klassiker, hat sein müssen. Von dem her kehrt er auf alle Fälle in die Ausstellung Musik in Bayern. Und er hat aber auch viele kleine Ensembles gehabt, wie zum Beispiel das Enzian Sextett, das dann auch später sein Sohn Max Greger Junior fortgeführt hat.
Das ist ja ganz wunderbar. Max Greger und sein Enzian Sextett. Schade, dass ihr zwar so wenig dazu kommt, irgendwelche Konzerte zu hören, weil es ja natürlich hinter den Kulissen rumwuseln müsst, um das Ganze buchstäblich zu dirigieren.
Ja, es ist tatsächlich schon ein bisschen Aufwand dahinter, weil wir haben uns ja vorgenommen, den Besuchern nicht nur eine tolle Ausstellung zu präsentieren, sondern die Musik auch in der freien Wildbahn in Anführungszeichen zu präsentieren, dass jeder, der nach Freyung kommt, nach der Ausstellung auch Live-Musik hören kann. Das heißt, 199 Tage ist gleich 199 Konzerte. So ist es auch. Also, und die haben erstmal organisiert werden müssen, die Musiker verpflichtet werden müssen. Jetzt müssen diese Konzerte auch abgewickelt werden. Jeden Tag kommen andere Künstler nach Freyung, die andere Voraussetzungen brauchen, andere Räume brauchen, das Publikum muss umworben werden und so weiter. Aber das geht ganz gut. Und vor lauter Organisieren kommt man dann
selber gar nicht mehr dazu,
dass man nicht so viel anhören kann, wie man gern möchte, das ist schon klar. Aber ja, ich habe schon ganz viele Leute jetzt in der vergangenen Woche getroffen, die sehr beseelt aus in die Konzerte gekommen sind und die gesagt haben, war das schön, dass ich sowas mal hören haben können. Mir hält man sehr niedrigschwellig. Das heißt, unter der Woche gibt es in ganz vielen Konzerten überhaupt keinen Eintritt. Man kann einfach so reingehen, kann mal was ausprobieren und sagen, mal, liest sich interessant, muss ich nicht 30 Euro Eintritt zahlen, sondern ich komme um Lauerei. Das probiere ich jetzt einfach aus, ist nicht voll kaputt quasi. Und am Wochenende, selbst in die Konzerte, die wir dort veranstalten, ist der Eintritt bei 10 Euro, also wirklich äußerst niedrigschwellig angelegt, damit Leute wirklich viel anhören können, weil um das geht uns auch. Der Freistaat hat das ein bisschen gefördert aus seinem Kulturfonds, sonst war es natürlich nicht möglich, aber denen ist auch Anliegen, dass Bayern weiter klingt und dann braucht man halt Akzente und die kann vielleicht dieses Konzertprogramm gut setzen.
Und dann bringt man vielleicht auch Leute zusammen, die sonst vielleicht nicht in diese Konzerte gegangen wären, so wie wir jetzt das gemeinsame fröhliche Erlebnis hatten mit Max Greger und seinem Enzian-Sextett.
So kann es sein und ich möchte einfach nur anschließen, ich war jetzt noch am Montag in Freyung und habe mir gedacht, nachmittags ist Konzert in dieser Reihe in der Stadtpfarrkirche, Orgelkonzert. Schaue ich mal rein, schauen wir mal, wie viele Leute Montagnachmittag da hinfinden. Und dann waren da über 50 Leute. Die haben sich Orgelmusik speziell mit niederbayerischem Einschlag angehört. Also das ist ja wirklich super Sache. Und solche Konzerte, wo ist das so einfach möglich, so niederschwellig eben. Und das ist eigentlich das Ziel von Ausstellungen wie dem Begleit- oder Live-Programm, dass man einfach sagt, probiert es aus, seid neugierig, kommt vorbei, schaut euch das an, hört euch das an. Diese Möglichkeit in dieser Dichte wird man so schnell nicht wieder bekommen. Und da hilft natürlich gerade das Live-Programm, das eben nicht nur in Freyung ist, sondern auch im Landkreis. Das heißt, man wird viele interessante Konzertorte auch kennenlernen, die man vielleicht so einfach nicht mitbekäme. Und das ist echt ein besonderes Schmankerl, da ich sagen, für dieses Programm. Und ein bisschen umeinander fahren, vielleicht auch mal in die freie Natur, da gibt es ja auch Konzerte, Roland. Das ist eine tolle Idee. Und sowas habe ich noch nie. Sowas habe ich echt noch nie erlebt. Das ist wahrscheinlich eins der weltgrößten Festivals, so nebenher.
Aber was für eine musikalische Energie da bei euch in der Gegend jetzt ist, das ist ja, das erfüllt einen doch.
Ja, es erfüllt einem tatsächlich. Also ich entdecke selber auch ständig was Neues, das bei uns aus der Region ist. Aber natürlich sind das jetzt nicht nur regionale oder lokale Musiker, die dort auftreten, sondern die kommen schon aus ganz Bayern, wollen ihre Leidenschaft, Musik zu machen und Musik zu leben, da auf die Bühne bringen, beteiligen sie da von wirklich klassischer Musik bis zu Jazz, von Volksmusik bis zu Kirchenmusik. Also es ist alles irgendwie vertreten. Wir haben jeden Tag ein bisschen unter einem anderen Motto. Also montags zum Beispiel haben wir eher geistliche Musik. Dienstag sind wir auf die Dorfplätze und in die Wirtshäuser in und um Freyung zu Gast. Mittwochs touren wir durch den Landkreis. Also wir besuchen jede Gemeinde vom Landkreis Freyung-Grafenau, weil wir sind ja eine Region und nicht irgendwie Kirchturmdenken ist uns da relativ fern. Am Donnerstag haben wir eine Freiluftbühne mitten im Ort, wo unterschiedlichste Genres auftreten. Freitag, Samstag kommen Musiker aus ganz Bayern, die entweder in der Kleinkunstbühne, in der Freibühne auftreten oder im großen Kursaal, wo wirklich viel Platz ist, wo auch mal ein Symphonieorchester drin sein kann. Und am Sonntagabend geht's dann in die Black Box der Volksmusikakademie, wo kammermusikalische Äußerungen haben. Also nicht nur klassische Musik, sondern da wird genauso Tango gespielt oder französische Chansons aus Bayern gesungen.
Und wie reagieren die Freiunger drauf auf diese Herrlichkeit? Und wie reagieren, jetzt gibt es ja ganze Woche, hat es noch nicht auf die Landesausstellung, wie reagieren die Besucher drauf? Müsst ihr beide beantworten. Du die Freiunger und du vielleicht die Besucher.
Die Freiunger sind stolz und begeistert, kann man sagen. Also jeder, der jetzt schon in der Ausstellung war, sagt, puh. Also ich habe mir schon viel vorstellen können unter Ausstellung und Museum, aber dass das so ein Knaller ist, so ein hoher Erlebniswert in so einem Gebäude stecken kann, das als erstes mal, Museum, schauen wir mal, ob ich das mag, vielleicht wenn es regnet. Nein, da kann ich auch bei Sonnenschein einige, weil es wirklich so einen unglaublichen Erlebniswert hat. Und wenn die dann sehen, dass Leute von außen kommen und die Konzerte hören wollen und ihre Leute vielleicht auch hören wollen, die aus Freyung stammend, dann ist das natürlich, das hebt alle ein bisschen in Tee und jeder geht mit stolz geschwellter Brust durch Freyung und sagt, wir sind Landesausstellungsort und wir lassen jetzt Musik in Bayern so richtig klingen.
Ach, das ist ja wunderbar. Wie reagieren die Besucher? Das ist natürlich aufregend am ersten Tag gewesen, letzte Woche, Peter, dass man sagt, und jetzt machen wir die Tür auf und jetzt geht's los.
Und tatsächlich hat es den Leuten durch die Bank gefallen. Wir haben ja Besucherbefragungen, Besucherbuch und natürlich sind wir in der Ausstellung selber und reden mit den Leuten. Und die kommen wirklich, und das hat man selten, ziemlich mit strahlenden Augen und sagen, Mensch, ich habe das ausprobiert, ich habe mir das angeschaut. Und das hat uns schon sehr gefreut und sehr gefreut, dass das Konzept anscheinend aufgeht. Dass wir eben sagen, wir haben für alle was. Und da kommt der Professor für mittelalterliche Musik, der nebenbei auch im Katalog mitgeschrieben hat, gesagt, super Ausstellung. Auch wenn das nur ein kleiner Teil, was ihn direkt interessiert, der Teil der Ausstellung ist, aber hat sich eben alles andere angeschaut. Und andere, die sagen, naja, Musik, ich bin jetzt nicht kein Spezialist, aber ich habe so viele andere Aspekte mitgekriegt, zum Beispiel eben mit den Klängen, die Soundscapes, die wir in der Ausstellung drin haben, die sagen, wie klingt die Stadt, wie klingt das Land, wie klingt der Nationalpark Bayerischer Wald beispielsweise, der ja auch mittut in der ganzen Aktion. Das ist eine tolle Geschichte und für all die, die dann sagen, naja, ist schon anstrengend, gibt es ja auch Räume in der Ausstellung, auf die sollte man vielleicht auch noch mal kurz eingehen, die was ganz Besonderes sind. Weil wir uns denkt, wenn man Musik macht oder Musik hört, dann taucht man ja ein. Und es gibt in jedem Stockwerk solche Räume. Es gibt zum Beispiel was ganz Besonderes, einen Raum der Stille. Warum? Musik geht nicht ohne Pause, ohne Stille, sonst wäre es ja einfach Lärm. Und das haben wir unserem Gestalter gesagt, dem Fritz Pürstiger, und er gesagt, ja, wie soll ich denn Stille ausstellen? Dann hat er einen Tag lang gewartet und hat überlegt, Mensch, ich kann ja Stille sozusagen ex negativo ausstellen, indem ich einen Raum, der tatsächlich zugemacht ist, so dass man wie ein Studio eigentlich von außen nichts hört. Und da drin zeige ich Filme, von denen man eigentlich annimmt, sie würden Lärm erzeugen. Beispielsweise ein Luftballon, der aufgeblasen wird, eine Nadel, die sich nähert und man erwartet natürlich den Knall vom Platzen. Oder einen Tuba-Spieler, der mit aufgeblasenen Backen dasteht und in seine Tuba bläst und
tolle Idee.
Man hört nichts. Und das Ganze wirklich toll. Künstlerisch umgesetzt, filmisch umgesetzt. Und da merkt man auf einmal, wie das Hirn versucht, diese Bilder mit Klang zu unterlegen. Eigentlich fast schon eine Radiotechnik. Und das passiert eben nicht. Und indem man Erwartungen unterläuft, sieht man, aha, so wichtig ist Stille. Und dann haben wir noch ein wirkliches Highlight, ganz am Schluss der Ausstellung. Und selbst wenn einem die Ausstellung nicht gefallen sollte, da sind dann am Schluss alle geflasht bei diesem Ding. Und das war auch eine Idee von Fritz Pürstinger und super umgesetzt, auch in der Volksmusikakademie. Das Thema Quartett. Mitten unter Musikern sein, mitten in der Musik sein, und zwar in einem abgedunkelten Raum. Da ist eine große Drehscheibe, ein riesiges sich drehendes Sofa, auf das kann man sich setzen, erst einmal genießen. Und auf jeder Seite des Raumes jeweils eine Musikerin, ein Musiker, und die spielen die Ausstellungsmusik im Quartett. Einmal als klassisches Streichquartett, einmal als Bläserquartett und einmal als richtiges Rockquartett. Und man ist sozusagen immer auf dieser Drehscheibe, nähert sich den Musikern, man hört die Musik von dem, der gerade spielt, lauter, ist etwas lauter als die anderen. Man spürt, man wäre wirklich in diesem Kosmos drin, wo die Musik mehr ist als die Musik von vier Leuten. Es ist eben mehr als die Summe der Einzelteile. Und wenn man das dann hört, das ist tatsächlich der letzte Raum, der letzte eigentliche Raum der Ausstellung, dann merkt man einfach, was Musik ist. Wir lassen tatsächlich der Musik das letzte Wort. Und wer das erlebt hat, der wird sagen, unglaublich, was diese Ausstellung bringt. Wir erleben es, diese Drehscheibe ist eigentlich immer gut besetzt und viele fahren sozusagen mehrfach durch die Musik durch. Und da merkt man, was Musik mit den Leuten macht, sie begeistert.
Oh, wie schön. Aber ihr habt euch da, glaube ich, immer mehr neigesteigert, was man noch alles machen kann und noch alles machen kann. Das ist ja auch, die Musik hat euch ja inspiriert für diese große Landesausstellung.
Ja, wichtig ist bei so einer Ausstellung immer, dass sie gut anfängt, dass sie in der Mitte nicht langweilig wird und dass sie einen starken Schluss hat. Wie jedes gute Theaterstück, auch wie jedes gute Musikstück. Und deshalb haben wir uns diese Highlights in der Ausstellung bewusst gewünscht, um eben auch eine Dramaturgie zu bekommen, denn jede Ausstellung ist auch letztlich wie eine große Oper, Operette, ein großes Drama.
Operette, unser Lieblingsthema, Roland. Aber jetzt spielen wir mal Musik, würde ich sagen, weil wir reden über Musik und spielen viel zu wenig Musik. Wolltest du schon noch was sagen, bevor wir einen Reuterjackel ansagen?
Ich hätte gerade noch dazu angefügt, bei der ganzen Ausstellungsmacherei war das spürbar und das Besondere, dass man mit der Zeit die Leute kennengelernt hat, die dort mitarbeiten, und fast jeder hat irgendwie einen musikalischen Hintergrund, den er erst nicht zur Schau trägt und nicht sagt, aber dann gespannt man beim Macher, da steckt irgendeine Leidenschaft in den Einzelnen drin, und dann merkst du, okay, der Schreinermeister ist ein begeisterter Tänzer. Deswegen ist ihm wichtig, dass der Raum wirklich gut wird, den er jetzt dort macht. Und wenn es was zum Verbessern gibt, dann scheut er keine Mühen, sondern macht es. Und der Ausstellungsgestalter, der Rockmusiker ist, sagt, Leute, da muss das rauskommen, was mit so einer Hammond-Orgel passiert. Ich brauche das. Und so hat sich jeder eigentlich übers Normalmaß hinaus eingesteigert in das, und um die Leidenschaft für Musik an die Besucher ganz nah hinzubringen. Und das merkt man in der Ausstellung ab da, wo man die Türklinke in die Hand nimmt.
Aber dann waren ja alle Beteiligten, egal was sie gemacht haben, auch wie ein einzig großes Orchester.
So kann man sagen, das ist ein gutes Bild, ja.
Aber ihr habt genau das konzipieren wollen und machen wollen für die Ausstellung, dass es nicht in Anführungsstrichen nur der Reuterjackel ist, die Musik, mit der man rechnet, sondern dass man sich auch überraschen lässt. Und das finde ich bei guten Ausstellungen immer das Schöne, nicht das Erwartete zu bekommen, was du gerade, Peter, erzählt hast, über diesen Film der Stille, wo du denkst, ich sehe einen Luftballon platzen, dann macht es Peng. Und das Peng hat man nur in seinem Gehirn abgespeichert, aber man hört es ja gar nicht. Und sich einfach überraschen lassen von der Musik, das ist ja eigentlich auch ein Geschenk, wenn eine Musik überrascht, so wie man zum Beispiel die Oper, Operette, in ein Konzert geht und lässt sich überraschen und dann genießen. Und das kitzelt ja auch die Gefühle und das Gehirn und die Musik, das Musikempfinden, das jeder hat. So, jetzt habe ich zu viel geredet, Entschuldigung. Ihr seid's drauf.
Ja, das mit dem Überraschen hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Thema Bayern zusammen. Auf den ersten Blick denkt man an das Klischee natürlich, ja, an die Blasmusik, die kommt ja alles vor. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, merkt man, wie wichtig für die europäische Musikentwicklung das Bayern war und wie wenig einem das bewusst ist. Man denkt an Wien, man denkt an Paris oder meinetwegen an Memphis, Tennessee. Gutes Stichwort übrigens, Elvis Presley kommt auch vor in der Ausstellung, denn der war ja in Bayern
stationiert.
Oder an die an Grafenwöhr. Oder an den Munich Disco Sound, der auch ganz was Wichtiges ist. Die Studios von Giorgio Moroder im Arabella Haus in München, wo wirklich die Großen der Pop- und Rockmusik sich die Klinke in die Hand gegeben haben. All das gehört auch zum Thema Musik in Bayern, und deshalb wird es ziemlich viel Überraschungen geben, glaube ich, für die Besucher. Zum einen Namen, die man vielleicht noch nicht gehört hat, oder eben auch Themen. Paar Stichworte nur. Die Bedeutung von Frauen in der Musik, das ja lange Zeit wenig deutlich gemacht worden ist, gerade auch in der Klassik, die versuchen wir ein bisschen rauszustellen. Interpretinnen, Komponistinnen, eine der berühmtesten ist die Liesel Kallstadt beispielsweise, aber es gibt eben viele, viele andere. Und die Bedeutung des jüdischen Lebens für die Musik in Bayern, wenn man sich denkt, was in München um 1900 los war an musikalischer Avantgarde, das wäre ohne die jüdischen Musikmacher und Hörer gar nicht möglich gewesen. Und was da im 20. Jahrhundert durch den Nationalsozialismus an Traditionen abgebrochen ist, das ist wirklich dramatisch. Das zeigen wir eben auch in der Ausstellung. Das sind also Themen, die jetzt nicht immer nur Freude machen, aber die gehören eben auch zur bayerischen Musikgeschichte dazu. Und man sieht, wie viel Reichtum doch da gewesen ist und immer noch da ist.
Wart ihr beide selber überrascht von dieser Fülle, von diesem Reichtum und dieses zu sichten und einzuordnen?
Ja, eigentlich schon. Ich meine, man hat vieles vor Augen, im Ohr und im Hirn abgespeichert, aber wenn man es dann wieder zusammendrungen muss oder zusammendrungen kriegt, wie jetzt in dieser Ausstellung, dann haben viele Sachen dabei, wo man sagt, ja genau, das war ja einer. Ja, und das gibt's einer. Oder ja, logisch, der Instrumentenbau aus Bayern, sehr bedeutend, die Mittenwalder Geigenbauer, die Blechblasbauer in Franken, die Harmonikabauer und alles, was da gibt, die Gitarren, die hergestellt werden, die weltweit gehandelt werden, dass die Beatles auf einer Gitarre gespielt haben aus Bayern und so weiter. Also das wird einem dann plötzlich wieder so bewusst, wie fundamental das eigentlich alles ist und wie stark dass das ausstrahlt beziehungsweise auch in manchen Momenten wieder aufsaugt in Bayern. Das ist schon gewaltig.
Das berührt auch, wenn du es jetzt auch gerade so erzählst oder wenn es im Katalog so verzeichnet ist, was alles ist und wie groß dieses Spektrum auch ist und dass man nicht so einseitig und klischeebehaftet denken soll, soll man eh nicht.
Und das Erstaunliche ist, dass es das erste Mal seit langen, langen Jahrzehnten ist, dass man so eine Gesamtschau wieder mal ausprobiert. Mhm. Die letzte große Ausstellung zum Thema Musik in Bayern, die gab es 1972, die war in Augsburg. Und seither gibt es überhaupt auch keine Zusammenstellung, die so leicht fasslich mal das zusammenfasst, wie jetzt in der Ausstellung oder auch im Ausstellungskatalog. Es ist also tatsächlich ein absolutes Desiderat gewesen, wie man so schön sagt, das mal wirklich wieder zusammenzufassen. Und wir hoffen da vielleicht auch auf Impulse, auch für die Forschung oder auch für die Leute, sich einfach mal klarzumachen, was da für ein Reichtum da ist. Warum gab es das so lange nicht? Weil es halt so schwer auszustellen ist. Weil wir heute erst die technischen Möglichkeiten haben, in dieser Masse eine solche Ausstellung auch adäquat zu machen. Was hilft uns ein Musikinstrument, wenn man nichts dazu hört. Und heutzutage hat man eben viel mehr technische Möglichkeiten, sowas auch ganz sinnfällig zu machen. Kleines Detail am Rande, die Kilometer der verlegten Kabel in der Ausstellung, 25 Kilometer Kabel mussten verlegt werden, um diese Ausstellung zu einer großen Maschine werden zu lassen, die klingt. Das ist tatsächlich, glaube ich, Rekord.
Aber darüber denkt natürlich der unbedarfte Besucher wie ich nicht nach, dass natürlich die technischen Gegebenheiten 1972 ganz andere waren als 2026. Da hat sich nicht nur in der Musik viel getan, sondern auch in der Übertragung von Musik. Ich meine, wir sitzen hier nicht mehr mit Tonbändern in einem Studio, wie es im Bayerischen Rundfunk viele Jahre war, sondern wir sitzen jetzt vor Bildschirmen und es geht alles mit der Maus und Hightech. Es verändert sich und es muss ich ja was immer noch was verändern, sonst wird man doch irgendwo mit Keilschrift arbeiten und ebenso mit diesem Hörgerät, wo man die Opern hören kann. Das ist ja auch fantastisch, dass die Musik ganz anders verbreitet werden kann und viel mehr Leuten zugänglich gemacht werden kann.
Nie konnte man so viel Musik hören wie heute. Und da spielen natürlich viele Quellen eine Rolle, auch das Radio. Es gibt ja eine eigene Medienlounge auch in der Ausstellung, wo der BR eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, das macht's eben auch aus, dass man sich selber auswählen kann, welche Musik man hört. Das gab es früher nicht so selbstverständlich. Das muss man sich auch immer wieder mal klar machen, dass beispielsweise Komponisten früherer Jahrhunderte gar nicht so viel kennen konnten, wenn sie die Noten nicht hatten. Und was heute möglich ist, vielleicht ist es manchmal sogar zu viel. Vielleicht muss man eben manchen Raum der Stille suchen, um wieder ein wenig runterzukommen.
Wisst ihr noch, weil wir vorhin schon über Kassetten geredet haben und du gerade gesagt hast, Peter, dass es ja früher schwieriger war, Musik zu kommen. Ich meine jetzt nicht nur, wenn die Libretti und die Noten verteilt wurden, wenn gerade die Premiere von der Operette oder der Oper war. Das ging ja dann doch wie in Wien durch die ganze Stadt, dass man dann auf einmal die Texte hatte und die Noten, dass es dann jeder spielen konnte. Wisst ihr noch, eure erste, war bestimmt Schallplatte oder war das schon eine CD, die ihr euch gekauft hat? War ja alles so teuer. Man hat ja sparen müssen, bis man sich eine Schallplatten, Single oder LP kaufen konnte.
Also meine erste Liebe war Mozarts Türkischer Marsch. Ich gebe es jetzt hier ganz offen zu.
Wunderbar. War auch die erste Schallplatte?
Ja.
A-Seite und B-Seite.
Ich glaube, das war so eine Schallplatte, die hieß Schatzkästlein.
War es ja auch für dich und bei dir, Roland?
Meine ersten Platten, die ich mir selber gekauft habe, waren tatsächlich die EAV. Erste allgemeine Verunsicherung. Genau. Banküberfall.
Was hat der Papa da gesagt, der Volksmusiker?
Da hat er sich nicht stark eingemischt tatsächlich. Der war auch immer schon sehr offen für alle Arten von Musik. Es war jetzt nicht das Seine, aber das Meine war es ganz stark.
Und das finde ich auch schön, den Respekt und die Toleranz denen gegenüber, die sagen, ich höre aber andere Musik als du. Musik soll ja für den sein, dem es gefällt. Und das kommt bei euch bei der Landesausstellung auch vor, die Liesl Karlstadt.
Genau, und in der Aufnahme habe ich jetzt gefunden, hat man ganz viel hören können, das auch überraschend war, wenn man genau hinhört. Also erstens war es ein eigentliches traditionelles Stück, nämlich Sterndl mit roten Mierder, das umgedichtet worden ist, genauso wie es der diatonische Jodelwahnsinn heute noch macht oder die Biermüsselblosen. Also das hat da schon angefangen, dass man sich da bedient und das weiterentwickelt. Dann war ein Klavier dabei, das man das erste Mal vielleicht bei Couplets und Volksmusik gar nicht so erwartet. Trotzdem hat sich das gut angehört. Klavier war lange Zeit ein Modeinstrument, das in jedem Wirtshaus gestanden ist. Da, wo ganz normal die Unterhaltungsmusik bestritten worden ist, und zwar auch quer durch alle Genres. Deswegen haben sie vielleicht die Amerikaner dann also leichter an Jazz in die bayerischen Wirtshäuser reinzubringen, weil das Klavier war ja schon da. Und dann war immer wieder Klarinetten zum Herrn, und das wissen auch ganz wenige, dass der Karl Valentin und die Liesel Karlstadt ja Multi-Instrumentalisten gewesen sind. Die Liesel Karlstadt selber hat Klarinetten gespielt, und wenn ich mich nicht irre, ist diese Klarinetten von ihr sogar in der Landesausstellung zu sehen. Neben der ersten Klarinette überhaupt, die in Nürnberg gebaut worden ist, oder eine der ersten, muss man gesehen haben, überhaupt, wenn man ein Klarinettist ist.
Ist in der Landesausstellung?
Ja, das ist die Klarinette, die Liesel Karlstadt einmal im Zug vergessen hat nach dem Krieg und mit einem Inserat gesucht hat. Wirklich wunderschönes Instrument. Und in der gleichen Vitrine ist die Zither von Karl Valentin, weil er war ja Multiinstrumentalist, wie der Roland sagt, aber richtig ausgebildet wurde er tatsächlich nur an der Zither. Und deshalb war das ein wichtiges Instrument für ihn.
Instrumente spielen natürlich auch eine große Rolle, und das sind ja Raritäten. Wenn man die Zither vom Karl Valentin hat, habt ihr die vom Karlstadt-Valentin-Museum oder aus Privatbesitz?
Nein, das ist tatsächlich vom Karlstadt-Valentin-Museum, und Zittern spielen überhaupt eine relativ große Rolle. Vom Kim Pauli haben wir übrigens auch ein Steckzither in der Ausstellung drin. Aber eben auch wirklich sehr alte Instrumente wie Krummhörner aus Memmingen, das war eine Spezialität dort, und was der Roland gesagt hat, aus Nürnberg, eine der ersten Klarinetten. Also auch das ist dort zu sehen und zu hören in der Ausstellung, denn das ist uns immer wichtig. Wenn man Krummhorn sieht, weiß man ja nicht, wie das geklungen hat, so ein leicht schnarrendes Geräusch, und deshalb muss man das natürlich auch hören können, und das wollen wir in der Ausstellung. Also solche Dinge, bis hin zur Hildegard von Lars Brass Bander, dem berühmten Helikon, das auf dem Plattencover von Übersee drauf ist. Eins meiner Lieblingsausstellungsstücke übrigens, geflickt und verbeult und so ein richtiges Musikerinstrument, wo man sieht, das hat schon viel mitgemacht, unter anderem den Chiemsee. Aber es ist eben heute gut gesichert in der Vitrine, und man kann es anschauen und sich denken, Menschenskinder, die Platte habe ich auch zu Hause.
Das ist ja eine Vielfalt, also allein die Bilder, die jetzt im Kopf aufgehen, und wir haben jetzt ja nur ein paar Musikbeispiele gehört, aber durch diese Klangwelten zu gehen, das ist, glaube ich, schon ein ganz besonderes Erlebnis. Gibt es Lieblingsausstellungsräume oder Lieblingserlebnisse für euch beide, oder seid ihr beide jetzt schon so glücklich mit eurer Ausstellung, dass man das gar nicht sagen kann, weil offensichtlich ja jeder Moment für sich was ganz Besonderes hat?
Also den Lieblingsausstellungsraum, den gibt es vielleicht wirklich, das ist dieser Musikraum am Schluss, aber das wird für ganz viele so sein. Aber die Erlebnisse, die kommen jetzt erst mit den Besucherinnen und Besuchern. Da freue ich mich auch auf viele Begegnungen, weil wir sind ja auch immer vom Haus der Bayerischen Geschichte vor Ort und wollen sehen, wie das funktioniert. Was mir schon aufgefallen ist, dass Kinder viel Spaß drin haben in der Ausstellung, dass das auch was für Familien ist. Und zwar nicht nur für einen Regentag, sondern unbedingt, wenn man im Bayerischen Wald Urlaub macht, ein paar Tage in der Gegend. Mein Nationalpark, wie gesagt, ist vor der Tür. Da sollte man unbedingt mit reingehen in die Ausstellung, weil das ist etwas, was man sonst nicht mehr erlebt. Und das wird sicherlich in der Nachfolge fürs Toniversum auch so gelten.
Ich glaube, dass man bei jedem Besuch ein neues Lieblingsobjekt entdecken kann. Mein letztes zum Beispiel war, es ist eine Anzeige ausgestellt, wo damals, als die Dachauer Bauernkapellen aufgekommen sind und quasi bundesweit für Furore gesorgt haben, also nicht nur in München und Umgebung, wo ein Musikensemble dann aufgegeben hat, also Achtung, Achtung, in Berlin tritt folgende Gruppe auf, die nennen sich auch Oberländlerkapelle, aber sie kennen weder bayerisch noch kennen bayerische Instrumente, sie haben überhaupt nicht befugt, überhaupt eine Lederhose zu tragen, das haben die quasi in der Zeitung abgedruckt und diese Annonce, also das ist für mich ein Highlight gewesen, wie ich das gelesen habe.
Aber einen Lederhosenführerschein habt ihr nicht nachstellen müssen, oder? Hat dann wirklich auf dem letzten Drücker alles klappt, weil ich kann mir vorstellen, wenn man so eine gigantische Ausstellung zusammenbekommen, konzipiert, dann fertig hat. Und dann ist Ausstellungseröffnung gewesen, wann? Am 26.
Ja, letzte Woche Freitag.
Am 24. 24. war das. Geht es da auf den letzten Drücker noch, dass noch irgendwas gemacht werden soll? Oder seid ihr recht entspannt gewesen und habt gesagt, also wir waren soweit?
Wir waren ganz entspannt, aber trotzdem macht man natürlich bis zum letzten Drücker noch weiter, weil man ist ja Perfektionist. Es muss im Licht noch ein bisschen was gedreht werden und hier und da noch an Kleinigkeiten. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt, was natürlich daran liegt, dass wir uns einfach viel Zeit genommen haben, auch in Freyung für den Aufbau. Das ist das A und O, dass man dann auf unvorhergesehene Sachen rechtzeitig reagieren kann. Und das hat gut geklappt in Freyung. Also von dem war es entspannt, aber natürlich auch gespannt, wie es dann wird. Und so ist es immer bei solchen Ausstellungsaufbauten.
Und wenn man das von außen beobachtet, wenn so das Haus der Bayerischen Geschichte mit seinem Team kommt, da sind halt auch unglaublich viele Profis und Spezialisten mit sehr, sehr viel Know-how und Erfahrung am Werk, die gut einschätzen können, wie lange dauert jetzt eigentlich was. Natürlich brennt es zwischendrin einmal, ist ja logisch wie bei jedem so einem großen Projekt, aber nichts, wo man jetzt zwischendrin einmal Angst haben hätte müssen, ja, ist zwar nett, wenn der Ministerpräsident kommt, aber anschauen kann er es noch nicht, weil wir wären erst zwei Tage später fertig. Also das ist nie zur Debatte gestanden.
Also ihr beiden wart auf jeden Fall sehr entspannt. Die große Landesausstellung in Freyung im Toniversum ist seit letzten Freitag eröffnet, geht bis November. Musik in Bayern ist das große Thema und ich habe mich sehr gefreut, dass Roland Pongratz und Dr. Peter Wolf bei mir zu Gast waren, um diese Ausstellung vorzustellen mit schönen Musikbeispielen. Schön geratscht haben wir und ich glaube, jeder hat Lust bekommen, diese Ausstellung zu sehen und in diesem Fall auch zu hören. Herzlichen Dank und viel Erfolg kann ich nur wünschen. Heindling wollt ihr noch zum Schluss hören, habt ihr gesagt.
Unbedingt. Heindling, Hans-Jürgen Buchner war letzte Woche kurz vor der Eröffnung sogar schon in der Ausstellung. Ihm hat es super gefallen. Er empfiehlt den Besuch und deshalb wollen wir ihn zum Schluss hören.
Unbedingt. Danke für die Einladung.
Danke, Spaß hat's gemacht.
Dankeschön.